Lernkultur heißt einfach, wie motiviert sind die Mitarbeiter? Gibt es eine Lernbereitschaft? Wie sieht das Mindset aus? Und Lernen findet einfach nicht isoliert alleine statt. Lernen findet im sozialen Kontext statt und dafür brauchen wir Zusammenarbeit und dafür brauchen wir einen Austausch. Und ich sehe Lernkultur als die Grundvoraussetzung für Organisationen, um überhaupt Erfolg zu haben.
Herzlich willkommen zu Arbeit, Bildung, Zukunft, dem Podcast von Dr. Lukas Kagebauer, in dem Wissen aus der Wissenschaft anwendungsnah für Unternehmen und Interessierte dargestellt wird.
Arbeit, Bildung, Zukunft meets Fraunhofer IAO und hier im Speziellen das Projekt Global Upskill im Fokus. Ich freue mich, dass ihr reinschaltet zu einer speziellen Folge, einer Kooperationsfolge zwischen dem Fraunhofer IAO in Stuttgart und Arbeit, Bildung, Zukunft, meinem Podcast. Wir wollen in diesen Folgen, die wir hier aufnehmen, insbesondere eben die Aspekte des Upskillings in den Fokus nehmen. Das IAO hat hier wirklich einen ganz spannenden Ansatz mit ganz vielen Facetten, um das Thema transparent zu machen, das Wissen aus der Wissenschaft in die Wirtschaft zu transferieren. Es gibt verschiedenste Ansätze in dem Projekt. Ein Thema ist das Thema Lernkultur, über das wir heute sprechen, über das ich heute mit Caroline Raps vom Fraunhofer IAO sprechen darf. Und wir haben in dieser Folge gesprochen, eben nach einer kurzen Einordnung über das Thema, was ist überhaupt Lernkultur, was steckt hinter diesem Begriff, welche Chancen stecken hinter einer Lernkultur, einer gelebten Lernkultur in Organisationen im Hinblick auf gesteigerte Innovationsfähigkeit, aber natürlich auch die Herausforderungen, warum ist es gar nicht so einfach? Laufen Projekte zur Unterstützung, zur Einführung einer lebendigen und gelebten Lernkultur? Und dann haben wir auch so ein bisschen natürlich gesprochen über Praxisbeispiele, Quick Wins, was können Unternehmen wirklich ganz konkret und schnell tun. Also wie gesagt, ein ganz spannender Baustein aus dem Global Upskill Programm, Thema Lernkultur, und jetzt ab in den Podcast.
Caro, schön, dass du im Podcast mit dabei bist. Eine besondere Podcast-Folge ist ja in der Reihe der Kooperation zwischen jetzt meinem Podcast und dem Fraunhofer IAO, und ich freue mich ganz besonders, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast ganz spannende Themen, du hast diese betriebswirtschaftliche Perspektive, du hast aber auch die wirtschaftspsychologische Perspektive, die du mitbringst, und wir sprechen über das Thema Lernkultur. Ich glaube, das ist ein unheimlich spannendes und wichtiges Thema, weil wenn man sich mal anguckt, wie sich unsere Wirtschaft verändert, wie sich die Wirtschaft entwickelt, dann ist das extrem dynamisch, und ich meine, dass es immer noch langsam ist mit Blick auf das, was uns erwartet quasi in den nächsten Jahren. Deshalb ist es auch so wichtig, dass, glaube ich, Lernen und Bildung in den Organisationen nicht kurzfristig gedacht wird, sondern Teil der Kultur und der Organisation wird. Und ihr beschäftigt euch, oder du insbesondere, natürlich mit dem Thema hier ganz explizit. Und deshalb freue ich mich, dass wir das Thema jetzt auch unter ein Hauptthema gesetzt haben. Ich würde einfach mal sagen, du sagst vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu dir ganz kurz, was du hier beim Fraunhofer IAO machst. Und dann würde ich einfach mal direkt einsteigen, dass du mal vielleicht uns so eine grobe Definition gibst, über was sprechen wir denn einfach überhaupt, wenn es um Lernkultur geht. Ja.
Sehr gerne. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Hat mich sehr gefreut. Oder freut mich sehr. Zu meiner Person erstmal, ich bin Wirtschaftspsychologin, das heißt hier auch mein Job bei Fraunhofer sind die Kulturthemen. Wir machen viele Veränderungsprozesse für Organisationen, unterstützen die dabei mit sämtlichen Methoden, mit Vorgehensweisen, machen Workshops, und gerade bei dem Projekt Global Upskill bin ich eben drin zum Thema Lernkultur, weil das ja so wichtig ist für eine Organisation, um sich weiterzuentwickeln. Und ja, ich freue mich sehr, heute hier sein zu können.
Ja, dann ich würde sagen, wir steigen tatsächlich mal ein. Lernkultur, also das, die Frage ist tatsächlich, Lernen klar, Kultur auch klar. Wir haben es im Vorgespräch gesagt, unter Organisationen, Unternehmen, wenn die im Moment hören, oh, das ist eine Kulturfrage, dann wird es gleich schwierig, dann zucken viele zusammen, weil es natürlich so schwer greifbar ist und auch schwer zu fassen und dann zu operationalisieren ist. Was würdest du sagen jetzt, du beschäftigst dich ja ganz intensiv damit, was ist denn tatsächlich so, was steckt unter dem Begriff Lernkultur, und wie können Organisationen diesen Begriff auch wirklich in die Tat umsetzen und operationalisieren?
Also da würde ich gern kurz ein Stück weit ausholen. Ja. Wenn man jetzt Organisationen betrachtet und die sind dabei, sich weiterzuentwickeln, was das hier alles ist, sie müssen sich weiterentwickeln, neue Kompetenzen aneignen, dann konzentrieren sich die meisten überwiegend auf den sachlogischen Bereich. Also es werden Strukturen aufgebaut, es werden Prozesse eingeführt, zum Beispiel Prozesse zur Regelung von Weiterbildungsaktivitäten, wie die bewilligt werden. Es werden Weiterbildungssysteme eingeführt. Es gibt ja wirklich viel Weiterbildungsangebote, viel Weiterbildungsinhalte. Und es ist eben der sachlogische Bereich. Und Lernkultur ist so der psychologische Bereich. Bei Lernkultur geht es um den Menschen, da geht es um Zusammenarbeit, was viel nachhaltiger ist für Organisationen, damit die erfolgreich sein können. Natürlich braucht man beide Stränge, sachlogisch und psychologisch. Aber Lernkultur heißt einfach, wie motiviert sind die Mitarbeiter? Gibt es eine Lernbereitschaft? Wie sieht das Mindset aus? Und Lernen findet einfach nicht isoliert alleine statt. Lernen findet im sozialen Kontext statt und dafür brauchen wir Zusammenarbeit und dafür brauchen wir einen Austausch. Und ich sehe Lernkultur als die Grundvoraussetzung für Organisationen, um überhaupt Erfolg zu haben, um sich überhaupt weiterentwickeln zu können.
Mhm. Und ich meine, du hast jetzt ja richtig schon zumindest angedeutet, es ist ja auch kein reiner Selbstzweck, der damit verbunden ist. Natürlich ist es wichtig und auch richtig, glaube ich, und auch notwendig, dass die Organisationen ihre Leute in den Betrieben ständig fit machen, ständig lernen lassen, weiterentwickeln lassen. Das wird auch notwendig sein, glaube ich, mit Blick auf vielleicht auch KI und Technologie, um später einen produktiven Beitrag leisten zu können. Wenn wir überlegen, dass jetzt KI vielleicht in den nächsten Jahren wirklich deutlich mehr noch aus den Prozessen automatisch selbst erledigen kann, dann ist ja die Frage, wie mache ich die Leute fit, dass sie mit der KI dann den Beitrag leisten für die Organisation. Und deshalb glaube ich, Lernen und Lernzyklen werden immer kürzer, Lernen wird immer wichtiger, ist schon ein riesengroßer Punkt. Und ich glaube, jetzt möchte ich darauf auf den Punkt kommen und vielleicht den Ball dir rüberspielen, nicht zum Selbstzweck, sondern eben auch um die Innovationsfähigkeit in der Organisation zu steigern. Vielleicht kannst du genau auf diese Verknüpfung zwischen Lernen, Lernkultur und Innovationsfähigkeit darauf mal eingehen.
Also gerade die zwei, wir sprechen auch gerne von innovationsfördernder Lernkultur, weil die zwei Bereiche Innovationskultur und Lernkultur haben so viele Schnittstellen. Also die bedingen sich gegenseitig. Lernkultur wirkt sich auf die Innovationsfähigkeit aus, Innovationsfähigkeit generell, das Thema Ideenmanagement wirkt sich auf die Lernkultur aus, weil es gibt so viele Schnittstellen. Bei beiden geht es um das Thema Fehlerakzeptanz, bei beiden geht es um den Austausch, um die Zusammenarbeit, dass man eben verschiedene Personen braucht, ein heterogenes Netzwerk braucht. Und deswegen ist es für uns auch ein Begriff, innovationsfördernde Lernkultur, weil durch diese Lernkultur, durch die Grundvoraussetzung, die man dadurch schafft in der Kultur, können eben Organisationen dann erst nur Innovationen hervorbringen, innovationsfähig bleiben und werden.
Mhm. Und dieses Zusammenspiel ist eben wahrscheinlich so wichtig, dass es auch strukturiert abläuft. Ja? Also gerade eine Art Management in dieser innovationsfördernden Lernkultur einzuführen, ist enorm wichtig. Du hast mir auch mal im Vorgespräch zugerufen, das Ideenmanagement spielt auch so eine essentiell wichtige Rolle. An welcher Stelle oder wie meinst du das konkret?
Also erstmal ist es generell wichtig, eine Struktur zu haben, auch bei dem Thema Kultur, eine sogenannte Roadmap. Wir machen da immer mit Organisationen eine ganze Roadmap fürs ganze Jahr und schauen, okay, welches Thema kann wo platziert werden. Aber auch, also wenn man ein strukturiertes und ein gutes Ideenmanagement hat, dann wird ja dieser Austausch gefördert zwischen den Mitarbeitern. Es wird gefördert, dass man andere Perspektiven betrachtet, andere Ideen betrachtet. Und automatisch entsteht dann eine Kultur des Lernens in der Organisation. Also man kann auch mit dem Ideenmanagement starten und das wiederum wirkt sich auf die Lernkultur dann aus.
Und vielleicht mal so ein konkretes Beispiel für Ideenmanagement in einem KMU oder in einem Unternehmen. Wie könnte sowas aussehen? Ist das dann so eine Plattform, wo dann Mitarbeitende dann identifizieren, das sind bestimmte Prozesse, die kann man verbessern, also KVP-Prozesse oder wirklich da gibt es aus meiner Sicht irgendwie am Produkt was zu verbessern und zu verändern und bringen den Prozess dann ein, vielleicht auch mit einer Incentivierung, wie man es aus der Vergangenheit kennt oder was sind da die klassischen Beispiele und was ist vielleicht auch neu?
Also ein Beispiel kann ich nennen, gerade zum Thema Kultur. Wir sind da eine Organisation dran, die gerade zu beraten, die da zu unterstützen. Und da ging es eben darum, auch bei dem Thema Kultur sollte man ja die Mitarbeiter, wenn möglich, beteiligen, weil jeder Mitarbeiter hat selber super gute Ideen. Und da hatten wir ein Projektteam, haben wir da so eine Taskforce gegründet von verschiedenen Personen. Ein Teil davon war aus der Organisation, ein Teil davon war eben extern, wo ich dazu gekommen bin. Und da hatten wir eben eine allgemeine E-Mail-Adresse, die haben wir dann entwickelt, die haben wir dann ins Leben gerufen, wo sich die Mitarbeiter einfach schreiben können, wenn sie Ideen haben zu dem Thema, wie sie gemeinsam mit uns die Kultur verändern können. Und diese Ideen haben wir einfach gesammelt, haben wir dann auch transparent gemacht, was davon umgesetzt werden kann, was warum nicht umgesetzt werden kann. Also das wichtige Thema ist ja auch, da transparent zu bleiben, weil oft heißt es, okay, werft eure Ideen ein, schickt die uns, wirft die irgendwo in den Briefkasten. Es gibt ja sämtliche Formen, analog und digital. Und dann hört derjenige gar nichts mehr von seiner Idee, was wahnsinnig demotivierend ist. Also man muss da auch sehr transparent bleiben, was warum, wie passiert mit den Ideen, die eingeworfen werden.
Mhm. Ich denke gerade auch, wenn es um die jungen Leute geht, ich meine, man hat ja immer so den Vorwurf, die Generation Z hat irgendwie kein Interesse mehr oder es ist ja, null Bock so. Ich glaube das überhaupt nicht, sondern ich glaube, das sind genau die Punkte, die du gerade ansprichst, wenn man es nämlich schafft, die Leute zu kitzeln und sagen, pass mal auf, wir machen hier eine coole Sache, auch den Sinn und Zweck dahinter erklärt, also Transparenz auch schaffen und dann aber auch klar macht, an welcher Stelle werden die Sachen auch aufgegriffen und wie wird damit gearbeitet, dann wird da, glaube ich, echt ein Schuh draus und dann wird es richtig spannend. Was mich tatsächlich auch noch interessiert ist, vielleicht ein Punkt, den habe ich so dir noch gar nicht zugerufen, aber auch gerade, wenn wir über Innovationsförderung sprechen, sind natürlich auch diverse Teams oftmals im Vorteil. Habt ihr da auch irgendwie Forschung zu oder wie bewertet ihr das? Ich meine, das ist ja immer der riesen Nachteil in Anführungszeichen. Da sitzen jetzt 5 Männer im gleichen Alter, mit der gleichen Religion und gleichen Hautfarbe an einem Tisch. Logischerweise kommen da ähnliche Gedanken. Ja? Also wenn ich jetzt aber eine komplett unterschiedlich gestaffelte Teamstruktur habe, dann ist es vielleicht mit mehr Reibung auch verbunden, mehr Management notwendig, ja, um das auch zusammenzubringen. Aber die Potenziale, dass da noch mehr und stärkere und ja, tiefgreifende Innovationen dann rauskommen, auch höher vielleicht.
Also sehr gut, dass du das ansprichst. Das ist gerade einer der größten Themen, ist das Wissenstransfer in Organisationen. Mhm. Also das ganze informelle Lernen, das man ja auch braucht im Unternehmen. Und da ist vor allem das Thema Generationsarbeit, du hast es schon angesprochen mit der Generation Z, ist sehr, sehr wichtig. Wir haben einfach so viele verschiedene Generationen, die gerade zusammenarbeiten, die Babyboomer, Generation Z, Generation Y, Generation X. Und da muss man es eben schaffen. Wir haben so 3 Säulen, die besonders wichtig sind. Zum einen muss man es schaffen, dass diejenigen übereinander lernen. Also das ist die Basis, bevor sie miteinander dann arbeiten können. Ist erstmal zu schauen, die wurden so unterschiedlich sozialisiert in unserer Gesellschaft. Die haben so unterschiedliche Ideen, Perspektiven und Erfahrungen. Das ist einfach wahnsinnig konfliktgeladen, kann ich auch aus meinem eigenen Team sagen. Das sind verschiedene Generationen. Also man muss erstmal eine Sensibilisierung machen, ein Bewusstsein schaffen, dass es verschiedene Perspektiven gibt, warum die wichtig sind. Haben wir auch schon mal einen kleinen Workshop in der Organisation gemacht, wo einfach verschiedene aus der Belegschaft verschiedene Generationen zusammensaßen und einfach mal erzählt haben, warum sie welche Erfahrungen gesammelt haben. Und das zweite, die Säule ist einfach, dass man dann voneinander lernen kann. Also gerade die Generation, die Babyboomer, die haben so viel Wissen, die haben so viel Erfahrungsschatz und die werden mal auf einen Schlag in Rente gehen. Das sind, glaube ich, knapp 19 Millionen Menschen. Und wenn man nicht aktiv diesen Wissensaustausch fördert, dann geht das Wissen einfach verloren. Auf der anderen Seite die Generation Z oder generell die jüngeren Generationen, die ganz intuitiv mit so digitalen Tools, mit digitalen Kompetenzen umgehen können, da muss eben auch dieser Wissensaustausch vonstatten gehen. Und dann komme ich zur dritten Säule, das ist dann also übereinander lernen, voneinander lernen. Dann kommen wir eben zu diesem Miteinander lernen, was du gerade angesprochen hast. Wie macht man diese Zusammenarbeit? Und dann machen wir auch ganz viel zum Thema Kreativitätsforschung. Bei uns hier am Fraunhofer, also wie kann man überhaupt kreativ sein? Man kann es nicht einfach sagen, okay, Lukas, jetzt sei mal kreativ und dann bist du kreativ. So funktioniert es leider nicht. Man muss einen Rahmen schaffen, um eben innovativ zu sein. Und das schafft man eben, indem man ein heterogenes Netzwerk hat. Das heißt, unterschiedliche Generationen, wenn möglich unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Fachbereiche, unterschiedliche Vorkenntnisse. Und so kann man eben zusammen gemeinsam auf neue Ideen kommen. Und da ist es besonders wichtig, dass man darauf achtet, wenn man zum Beispiel ein Projektteam hat, das sich gerade zusammenstellt, dass es sehr heterogen ist, dass verschiedene Generationen dabei sind, dass man auch informellen Austausch hat, einfach Formate ins Leben ruft, wo nicht unbedingt über den Arbeitskontext sind, über ein Fachgebiet, als dass man generell aber die Generationen sich austauschen können, weil es steckt so viel Wissen in den Organisationen, das teilweise gar nicht angesprochen wird und ausgetauscht werden kann. Ne?
Also das heißt, bei allen Vorteilen und Potenzialen, die ich unbestritten hier auch wie du teile und sehe, ist es aber tatsächlich auch eine Challenge, eben diese PS, die da nachweislich sind, auch auf die Straße zu kriegen. Lass uns doch mal wirklich darüber sprechen, wo liegen denn die großen Herausforderungen für Unternehmen oder Organisationen allgemein, wenn es um das Thema ja, Implementierung von innovationsfördernder Lernkultur geht? Also wir haben gerade, glaube ich, ein paar Sachen angesprochen, die logischerweise da mit reinspielen, aber vielleicht du hast ja da, ihr seid ja ganz eng dran und wisst im Grunde, wo die Zahnrädchen noch ein bisschen hacken.
Also neben dem Wissensaustausch, den ich wirklich sehr primär als große Herausforderung sehe, ist es gerade, was diese PS nämlich ausbremst, ist der Umgang mit Ängsten. Also wenn sich was verändert und Unternehmen muss sich weiterentwickeln und angenommen, da wird dann auch kommuniziert, wird ja oft kommuniziert, wir müssen uns weiterentwickeln, wir brauchen neue Kompetenzen, dann fragt sich erstmal der einzelne Mitarbeiter, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Dann kommen ganz viele Ängste hervor, das ist Angst um den Job, es ist Angst um seinen Status, es gibt einen Machtverlust, davon Angst, weil man eben nicht weiß, Gibt es meinen eigenen Arbeitsplatz? Gibt es ihn noch in 5 oder 10 Jahren? Gibt es meine Position noch? Brauche ich die Kompetenzen, die ich jetzt gerade habe? Brauche ich die auch noch später? Also, und mit diesen Ängsten muss man umgehen. Das ist so der Start davon, dass man diese Ängste adressieren muss. Haben wir auch schon in Workshops gemacht, jetzt speziell mit der Führungsetage, dass wir mit Führungskräften zusammensaßen und einfach mal gebrainstormt haben, was für Unsicherheiten gibt es in der jeweiligen Abteilung, die man eben ansprechen muss und adressieren muss. Und wenn man das schafft, diese Ängste einfach, die Ängste dürfen ja da sein, also ist ja was Normales und ist ja auch, wenn sich auch privat was verändert, ist es unsicher, man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Solche Ängste haben ja auch ihre Berechtigung, aber wenn man die eben nicht adressiert und nicht anspricht, dann kriegt man gar kein PS auf die Straße, dann kommt man gar nicht voran, weil das einfach wahnsinnig blockiert.
Das ist genau der Punkt, dass eben diese Veränderungsprozesse bei Menschen immer zu Unwohlsein führen und damit auch oft erstmal mit Abwehrhaltung logischerweise, weil die meisten von uns sagen, wenn sich da was verändert, dann muss ich auch wieder was Neues lernen und ich kann ja das gerade so gut und ich glaube, das aufzubrechen ist enorm wichtig, aber diese Veränderungsprozesse, die sind einfach im Moment ganz klar da und die werden auch die nächsten Jahre vermutlich einfach noch viel schneller werden. Die Frage ist dann auch sicherlich, ist doch auch ein riesengroßes Führungs- und Management-Thema, also insbesondere Führungsthema. Macht ihr auch da Forschung, insbesondere wie dann die Führung solche Lernmanagement-Prozesse auch begleiten, unterstützen soll?
Also sehr, sehr viel. Führungskräfte spielen eine ganz entscheidende Rolle generell beim Thema Lernkultur. Zum einen eine Rolle, dass sie selber Vorbild sein müssen, also diese Vorbildfunktion selber sich weiterzuentwickeln, selber dieses lebenslange Lernen, dieses kontinuierliche Lernen zu leben, weil es ist wie eine Energie, die steckt dir an. Wenn dann angenommen ein Mitarbeiter, eine Führungskraft kommt ins Team rein, ich habe mich gerade weiterentwickelt, ich habe gerade so eine Weiterbildung gemacht, da habe ich die Kompetenzen angeeignet und kommt mit so einer Energie in den Raum, dann steckt es erstmal andere an und eine Führungskraft kann noch viel mehr anstecken. Aber neben solchen Sachen dann wie Ressourcen müssen natürlich bereitgestellt werden, wie Zeit. Zeit ist ein ganz großer Punkt. Aber vor allem treten ja oder sollten Führungskräfte heute als Coach auftreten. Sind gerade diese, man nennt es ja sogenannte Soft Skills, dieses Kommunikativsein, den Umgang miteinander zu fördern. Und da ist es vor allem wichtig und das sehe ich als mit die wichtigste Fähigkeit von Führungskräften bei dem Thema Lernkultur, dass sie Feedback geben können. Also wenn wir Feedback bekommen, dann wissen wir erst, okay, wo sind die Stärken, was kann ich gut oder wo sind meine Schwächen und wie komme ich voran? Also dieses Feedback geben und wenn man auch als Mitarbeiter generell als Person einen guten Umgang damit hat, konstruktives Feedback anzunehmen, dann ist schon die Grundvoraussetzung gegeben, dass ich mich kontinuierlich weiterentwickeln kann. Und da ist wiederum ganz, ganz wichtig, weil Führungskräfte geben ja Feedback. Es gibt diese Mitarbeitergespräche einmal im Jahr. Da sind wir auch dran, solche Systeme aufzubrechen. Es reicht nicht einmal im Jahr, mal sich zusammenzusetzen mit dem Mitarbeiter, zu sagen, okay, wo waren die Ziele, wie geht's dir, wie kann ich dich unterstützen, sondern solche Mitarbeitergespräche schon zweimal im Jahr zu machen oder auch sogar solche Ziele, Zielvereinbarungen alle 3 Monate nochmal anzuschauen und wie es einem damit geht. Aber die andere Seite, was sehr wichtig ist für Führungskräfte, dass sie auch Feedback einfordern. Also das höre ich immer wieder, sie geben Feedback, aber bekommen selber nur Feedback wiederum, natürlich von einer Etage weiter höher, von ihren Führungskräften. Aber die Mitarbeiter an sich, dass sie sich mal trauen, den Führungskräften auch ein Feedback zu geben, dass die sich weiterentwickeln können, das ist sehr, sehr wichtig. Also dieses Feedback geben und auch nehmen ist mit das Entscheidende für eine Lernkultur, dass diese eben gut eingebracht werden kann im Team, in der ganzen Organisation.
Also ich kann das nur bestätigen, das ist tatsächlich in so Strukturen, wo du einfach vielleicht in einem mittleren Management bist und du hast eben darüber deinen Vorgesetzten und dein Team. Wenn du aus deinem Team raus keine Leute hast, die dir den Spiegel vorhalten, ist es extrem schwierig, weil du wirklich einfach dann auf einem Kurs unterwegs bist, wo du wirklich nur bedingt, weil du einfach sehr subjektiv deine Sachen siehst, das bewerten kannst. Ich habe das immer als extrem wertvoll, aber natürlich auch, und deshalb man muss es auch irgendwie annehmen können, weil das schon auch in einer gewissen Weise, wehtut, manchmal wehtun kann, wenn man dann Sachen hört, wo man sich denkt, das habe ich doch so gar nicht gemeint oder das habe ich doch so gar nicht gesagt. Und dann, wenn man dann reflektiert, dann kommt man da, glaube ich, echt einen Schritt weiter. Das heißt, diese Leute in seinem Team zu haben, die einem dann selbst auch als Führungskraft den Spiegel vorhalten, das muss man zulassen, das muss man aushalten, aber das ist also extrem wertvoll, ja. Also,
und was da besonders wichtig ist, also das sind ja Themen, die sind jetzt keinem neu. Wir gehen immer wieder in Organisationen, reden wir über Kulturthemen, Kommunikation, Feedback, was alles wichtig ist. Und das weiß man ja als Mensch, wie wichtig das ist. Aber da lohnt es sich, ich sage jetzt mal, wie so kleine Nuggets in die Organisation einzuwerfen. So kleine Vorträge zur Sensibilisierung, so kleine Workshops mit den Mitarbeitenden. Weil man braucht als Mitarbeiter so einen Ankerpunkt, wo man sich darauf beziehen kann. Das haben wir schon mehrfach die Erfahrung gemacht. Man weiß zwar, wertschätzende Kommunikation und auch wertschätzendes Feedback ist wichtig. Aber angenommen, habe ich jetzt schon ganz oft das Feedback bekommen, was ja toll war. Wir hatten jetzt montags einen Workshop, da ging es um das Thema Feedback, wie man das wertschätzend macht, also nicht an der Person, sondern Feedback an dem Verhalten, an der Leistung, dass dann mittwochs, donnerstags zum Beispiel die eine Person ein Meeting hatte, wo eben nicht so wertschätzend Feedback ausgesprochen wurde. Und da kann die sich drauf beziehen, da kann die sagen, oh, Herr so und so, wir hatten doch am Montag den Workshop. Das läuft hier gerade nicht so wertschätzend ab. Also Menschen brauchen so einen Ankerpunkt, um sich auf was beziehen, weil das alles keine neuen Themen sind. Aber um die immer wieder einzuwerfen mit so kleinen Vorträgen oder irgendwas, dann trauen sich auch Menschen, das wiederum anzusprechen im Meeting, wenn es nicht so gut läuft, um sich darauf zu beziehen. Also das klingt ziemlich banal, aber das ist mit das Größte, dass man die Themen immer wieder einwirft und dieses Bewusstsein schafft.
Mhm. Weil es natürlich auch eine Riesenumstellung ist. Also ich meine, wenn ich jetzt mal 20 Jahre zurückblicke, als man vielleicht so in die Arbeitswelt langsam eingetaucht ist. Und wenn ich da überlegen würde, dass ich dann zu meinem Vorgesetzten hingegangen wäre, hätte ich gesagt, pass mal auf, fand ich jedenfalls nicht so cool, was du da gemacht hast, aus bestimmten Gründen. Ich glaube, wäre man mit riesengroßen Augen angeguckt worden und dann, lassen wir mal so stehen, ich weiß nicht, wie die Reaktion ausgefallen wäre, könnte auch teils cholerisch dann abgelaufen sein, ja. Aber man muss das ja irgendwie auch fördern heutzutage, dass das tatsächlich von den Leuten auch kommt. Das heißt, man muss auch, also die Verantwortung liegt nicht nur bei den Führungskräften, sondern eben auch in den Teams, bei jedem Einzelnen, der in der Organisation ist, sich an diesem Prozess mit zu beteiligen, oder?
Und da spielt gerade wie das Thema Generation spielt hier eine große Rolle. Gerade die jüngeren Generationen haben ein ganz anderes Hierarchieverständnis als die älteren Generationen. Ich sehe es schon bei mir, ich bin die Generation Y und wir haben jetzt aus der Generation Z ganz viel auch Studenten, mit denen wir viel zusammenarbeiten, wo ich schon sehe, dass ich ganz anders gestrickt bin, auch zum Thema, die sich dann noch mehr trauen über Hierarchien hinweg, die dann gar nicht so, dieser Status, diese Position ist für die gar nicht mehr wichtig, auch nicht mehr so ein hohes Ansehen für die, die trauen sich auch einfach mal dann dazwischen zu grätschen oder was zu sagen und das, wenn man eben dann mit älteren Generationen zusammenarbeitet, wo es damals noch nicht so normal war, sage ich jetzt mal, einfach mal in einem Meeting auch zu seiner Führungskraft zu sagen, oh, das geht für mich gerade so nicht, die Kommunikation ist für mich nicht in Ordnung, das sind auch wahnsinnig Differenzen, wo es eben wichtig ist, daran zu arbeiten.
Mhm. Und ich meine, von dem Punkt kommt man natürlich auch gleich zum nächsten. Du hast es ja vorhin angesprochen, dass natürlich die Generation Z, woher denn auch, also die Erfahrung einfach gar nicht haben kann, wie jetzt vielleicht die Boomer oder vielleicht auch dann Generation Y, wie wir es jetzt hier sind. Was natürlich dazu führt, dass wenn dir die Erfahrung fehlt, dass vielleicht auch mehr Fehler am Anfang passieren. Was aber auch okay ist, ja. Ich meine, das ist ja dieser Ansatz, dass man eben über Fehler auch dann anfängt zu lernen, iterativ nachbessert und so weiter, ja. Aber das heißt, auch Organisationen müssen dann auch verstehen, generell mit einer anderen Fehlerkultur unterwegs zu sein. Das war ja in der Vergangenheit schon so, dass man erstmal alles bis ins Letzte ausgetestet hat, bevor man dann irgendwas gemacht hat, um wirklich jeden Fehler zu vermeiden. Das ist heute ja wirklich ganz anders. Kann man sich in dieser dynamischen Wirtschaftswelt auch gar nicht mehr leisten. Geht doch mal vielleicht nochmal so mit ein paar Sätzen auch drauf ein, wie ihr das seht, was das Thema eben Fehlerkultur angeht.
Also gut, dass du es erstmal sagst. So die deutsche Mentalität, sage ich jetzt mal, ist ja, wir gehen auf Nummer sicher. Wir wollen eigentlich perfekt sein. Wir wollen alles perfekt machen, genau. Was ja in dem Sinn gar nicht so schlecht ist. Aber deswegen warten wir auch oft lange, bis wir überhaupt Entscheidungen treffen. Wir warten lange, bis wir uns trauen, neue Ideen auszusprechen, was Neues auszuprobieren. Und Fehler sind eigentlich ja was super Gutes. Fehler sind eine Lernchance und Fehler sind auch ein ganz natürlicher Bestandteil von so einem Lernprozess. Sind übrigens auch ein ganz natürlicher Bestandteil von einem Innovationsprozess. Es gibt ja auch Innovationen, die alleine durch Fehler entstanden sind. Ich glaube, da sind Penicillin, Teflon, lauter solche Beispiele, dass man Fehler braucht, um sich überhaupt weiterzuentwickeln. Deswegen ist es zum Ersten wichtig, dass man Fehler wertschätzt und als was Gutes betrachtet. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, ohne Fehler gibt es gar keine Entwicklung. Wenn man jetzt zum Beispiel Kinder betrachtet, finde ich immer ganz toll, wo man sieht, die machen immer und immer wieder dasselbe, bis sie das schaffen und bis sie da erfolgreich sind. Dann fehlt uns Erwachsenen noch ein bisschen diese Einstellung oder wir haben die irgendwie verlernt. Und wenn man diese Fehler wertgeschätzt hat, dass die wichtig sind, ist es auch aber in der Organisation, wie geht man damit um, ist es wichtig, diese Fehler zu teilen. Also das auszusprechen, sich zu trauen, auch mal im Team zu sagen, ich habe den und den Fehler gemacht. Erstens mal, um das selber analysieren zu können. Man will ja auch Fehler dann besprechen, um nicht mehr wieder den gleichen Fehler machen zu können. Aber dass andere auch davon lernen können. Und um eben jetzt mal nochmal, wie macht man das praktisch eigentlich, mit Fehlern umzugehen in der Organisation, um so eine positive Fehlerkultur entstehen zu lassen, hatten wir auch in einer Organisation, da haben wir es von der Geschäftsführung, die hat einen Impulsvortrag gehalten. Also ist ja nicht immer gut, top-down dieses Prinzip zu machen, aber bei der Fehlerkultur ist es gut, eben von oben das anzusprechen. Und der Geschäftsführer hat eben in der Organisation einen kleinen Vortrag gehalten über Fehler, wie wichtig er selber Fehler findet, wie wichtig er selber findet, dass auch Mitarbeitende Fehler machen. Und der entscheidende Punkt war auch, er hat selber über Fehler gesprochen. Also er hat eigene Fehler zugegeben, die er in so einer Karriere gemacht hat, was wiederum dann diese Offenheit schafft, dass andere sich auch trauen, erstmal Fehler zuzugeben, aber auch Fehler zu machen. Und so ist eben der Weg frei gemacht, dass man sich traut, neue Ideen auch erstmal herankommen zu lassen, neue Ideen auszusprechen. Und so kann man wahnsinnig innovativ sein, weil man einfach mal neue Sachen ausprobiert, neue Problemlösungen über den ganzen Tellerrand mal hinausschauen kann.
Ich denke auch immer, wenn es um dieses Thema eben der Fehlerkultur geht, auch viel können wir da aus dem Sport auch lernen, wenn du dann irgendwie Mannschaften siehst, egal welche das sind. Ich bin jetzt selbst, komme so ein bisschen aus dem Fußball, aber das ist egal, welche Sportart du das nimmst. Ja. Bei jedem Training werden Spiele durchlaufen, werden wirklich Fehler provoziert, werden dann Situationen angesprochen, wird korrigiert und wird dann wieder wiederholt. Ja, und ich meine, so lernt man ja. Ich meine, das Wichtige ist halt eben, dass man die gravierenden Fehler irgendwie abstellt und die dann nicht mehr macht, aber sonst verbesserst du dich ja praktisch von Schleife zu Schleife. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich der richtige Ansatz. Und da muss einiges in Organisationen reinkommen. Und natürlich, wie du es auch richtig sagst, ich meine, das ist auch so ein Thema psychologische Sicherheit, die ich dann bekomme, wenn auch der CEO drüber spricht und sagt, Mensch, das habe ich schlecht gemacht, habe das aber auch verstanden. Wir haben es versucht zu korrigieren über die und die Schiene. Wir machen das jetzt so und so. Und ich meine, das schafft dann tatsächlich auch dieses Verständnis für den neuen Umgang, die neue Kultur sozusagen, die dann sich so ausgestaltet. Wenn wir jetzt über Veränderungen nochmal sprechen, wir haben jetzt, und zum Glück ist ja das, was die Situation angeht, wieder deutlich besser geworden mit Corona, schon tiefgreifende Veränderungen dann auch in der Wirtschaft und der Arbeitswelt durchlebt. Wir sind, glaube ich, wenn es da ein bisschen was Gutes gibt, was man abgewinnen kann, vielleicht zu Sachen gezwungen worden oder reingeschoben worden in Veränderungsprozesse, in die wir uns vorher nie reingewagt hätten als Perfektionisten, wie wir es gerade besprochen haben. Wir sind zum Teil mit unfertigen IT-Infrastrukturen in dieses neue Arbeitsumfeld rein und haben gemerkt, vieles funktioniert ja eigentlich ganz gut, ja, aber es ist anders. Und ich glaube, da konnte man, glaube ich, auch vieles lernen. Vieles hat uns einen Push gegeben. Wie würdest du denn das vielleicht nochmal so retrospektiv, aber dann auch mit Blick nach vorne sagen, wie hat sich das ausgewirkt, auch auf die Lernkultur in Organisationen, weil wir ja doch jetzt, und vorher waren wir sehr stark on-premise geprägt, jetzt sind wir halt doch auch in hybriden Arbeitsformen und Teams unterwegs. Was hat das für Auswirkungen auf die Lernkultur?
Also wie du schon sagst, es gibt positive und negative. Wer hätte jetzt gedacht, dass was Positives daraus kommen kann? Aber positiv ist zum einen, dass das Thema Lernkultur an Bedeutung gewonnen hat. Also gerade diese Skills wie Anpassungsfähigkeit, Problemlösungen, Zusammenarbeit, Austausch, hat man gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir gemeinsam durch diese Krise kommen, dass wir uns gemeinsam brauchen und in den Austausch kommen müssen, um diese Probleme zu lösen, die eben ad hoc aufgetreten sind und sehr radikal aufgetreten sind. Also es war so das Positive, für mich auch, für meine Arbeit natürlich, dass das Thema noch mehr in den Fokus gerutscht ist, wie wichtig das ist. Eine andere Sache ist, dass dadurch, dass wir mehr im Homeoffice gearbeitet haben, eine Zeit lang manche nur im Homeoffice gearbeitet haben, jetzt ist es natürlich auch ein Glück Hybrid. Man hat Homeoffice und auf dem Arbeitsplatz. Ich bin ein ganz starker Fan und Verfechter von beidem. Ich brauche meine Zeit zu Hause, die ist wichtig auch, um Ideen mal auszuklügeln, aber man braucht auch die Zeit auf dem Arbeitsplatz. Dass eben auch mehr Selbstverantwortung hat da eine ganz große Rolle gespielt. Also als Mitarbeiter, da saß man auf einmal nach einer 5-Tages-Woche im Büro alleine zu Hause. Das heißt, diese direkte Betreuung von der Führungskraft ist einfach mal weggefallen. Man hat sich mehr selbst führen müssen, vielleicht mehr selbst Lernziele stecken müssen, zu schauen, okay, was ist mein Lernziel am Ende der Woche, am Ende des Monats. Das heißt, man musste mehr in die Selbstverantwortung gehen. Was auch was Positives ist, finde ich, was da rausgekommen ist. Aber eine negative Seite ist auch durch dieses viel zu Hause sein, viel im Homeoffice sein, dass es eher zur Distanz gekommen ist. Also wir Menschen, wir haben ein Bedürfnis nach Beziehungen. Das ist ein ganz primäres menschliches Grundbedürfnis, was wir haben. Und Beziehungen entstehen eben durch Nähe. Und wir brauchen auch Nähe auf dem im Arbeitsumfeld. Also nicht nur privat brauchen wir Nähe, wir brauchen Beziehungen auf der Arbeit, um gemeinsam arbeiten zu können, um Wissen austauschen zu können. Und diese Nähe hat eben so einen kleinen Bruch gehabt, weil es auch so abrupt war. Zack, und alle wurden nach Hause geschickt. Und dementsprechend sind auch viele Begegnungen weggefallen. Also es gibt Kreativitätsforscher, die sich noch tiefer gehend als wir damit beschäftigen, die sagen, diese zufälligen Begegnungen in der Kaffeeküche zum Beispiel oder mal kurz, wenn man eine kleine Pause hat, man läuft durch den Flur, trifft jemand, tauscht sich kurz aus, da entspringen manchmal ganz hilfreiche Ideen. Also dieser Austausch, den man dann hat, den man zu Hause nicht mehr so hat, weil man nur geplante Meetings hat, geplante virtuelle Meetings, der ist einfach weggefallen, was wahnsinnig schade war, auch für die ganze Innovationsfähigkeit vom Unternehmen. Und deswegen ist es schön, dass es jetzt auch wieder ein bisschen die Bewegung gibt, dass es beides gibt im Büro als auch zu Hause, weil man eben diese Nähe und diese Begegnungen braucht.
Also das hätte ich dich tatsächlich jetzt auch gefragt, weil ich bin jetzt grundsätzlich ein großer Fan vom Office. Also ich bin einfach gerne im Büro. Ich mag das nämlich auch gerne und ich habe das Gefühl, wenn du näher an deinem Team dran bist, du kriegst wirklich viel mehr mit. Also wenn ich wirklich mal im Büro stehe und stehe im Türrahmen und man hat eine Tasse Kaffee in der Hand und spricht mal kurz drüber und man beginnt das Gespräch vielleicht drüber, wie das Wochenende mit den Kindern war, und kommt dann aber drauf, ach, genau zu dem Thema wollte ich dich noch was fragen. Und ich finde, sowas hätte ich, das würde nie in einem Zoom-Call oder in einem Teams-Call passieren. Das heißt, ich denke schon auch drüber viel nach, wie sieht das so in der Zukunft aus, wie ist das optimale Setup? Ich denke, beide Formen haben immer ihre Berechtigung und ich denke auch, ein großer Vorteil mit schon Entlastung, Unterstützung eben für Gruppen, die vielleicht andere Aufgaben noch erledigen müssen. Das können Kinder sein, kann aber auch Pflege sein. Ja, ich denke, wenn wir über Familie und Beruf sprechen, dann wird es in Zukunft viel stärker über auch das Pflegen von Angehörigen gehen bei einer älteren Demografie. Aber trotzdem, ich sehe schon sehr viele Firmen, die insbesondere darauf angewiesen sind, hochkreative Sachen zu entwickeln, Teamarbeit. Und die gehen sehr stark eigentlich wieder in den Fokus der Präsenzarbeit. Und natürlich lassen die dann auch Möglichkeiten zu. Und es gibt bestimmte Sachen, die du immer ausklammern kannst. Also ich denke mal so Tech-Talent oder sowas, die wirklich Hardcore-Algorithmen bearbeiten und mit Daten arbeiten und programmieren, die kannst du viel stärker auch irgendwie, die sitzen ja wahrscheinlich sowieso weltweit irgendwie überall. Aber ich finde schon, dass dieses Vor-Ort-Sein extrem wichtig ist und da auch wirklich die Kultur aus meiner Sicht, wie du es gesagt hast, ja, die Nähe nochmal eine ganz andere ist. Das heißt, dieses Zusammenbringen der neuen Welten ist eine Riesenherausforderung, gerade vielleicht für Organisationen, für die Homeoffice oder mobiles Arbeiten vorher noch überhaupt kein Thema war. Und das sind ja bei vielen Mittelständlern oder ist es so gewesen, ja.
Da muss ich gerade nochmal sagen, ich selber bin ja auch ein Verfechter vom Office. Ich brauche einfach Menschen um mich rum, die ich live sehe, wo ich Mimik und Gestik sehen kann. Es gibt aber auch da wiederum Vor- und Nachteile. Also das habe ich jetzt selber gemerkt mit den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Gerade introvertierte Menschen, wenn die in virtuellen Meetings sitzen, können die sich, ganz ergründet habe ich es noch nicht, viel besser Gehör verschaffen. Ich habe festgestellt, in diesen virtuellen Meetings, da wird viel mehr nach Regeln gesprochen. Da wird auf einmal die Hand gehoben dann mit diesem Symbol. Und in den Präsenzmeetings wird sehr wirr durcheinander gesprochen, auch mal sehr energisch durcheinander gesprochen. Also es gibt natürlich auch Vorteile, dass man zu Hause ist und dass man diese virtuellen Meetings hat. Aber man braucht eben beides. Und das ist jetzt die große Kunst von Organisationen, wie man das schafft, beides erfolgreich dann einzuführen. Und das ist eben wichtig, dass man Austauschformate pflegt, also dass man auch die Leute, die viel zu Hause sitzen, dass man die auch immer wieder ins Büro holt. Wir haben dann sogenannte Mitmachmessen, so haben wir das genannt, haben wir schon ins Leben gerufen. Das heißt, dass man den Austausch zwischen den Abteilungen auch fördert. Das heißt, es ist so ein ganzer Tag, eine Veranstaltung. Die Hälfte des Tages geht darum, dass sich jeder Bereich einfach mal vorstellt, was für ein Projekt hat er gerade, in dem er arbeitet. Dass man Synergien entdecken kann. Da kann ich zum Beispiel als Mitarbeiter vom anderen Bereich hingehen, klebe dann Post-it drauf mit, ich hätte den und den Einfall, ich hätte die und die Kenntnisse, wo ich euch helfen könnte. Also erstmal diesen fachlichen Austausch muss man eben wieder herstellen durch so kleine Events. Und die andere Hälfte von dieser Mitmachmesse war dann auch der informelle Austausch. Also man muss auch Menschen wieder zusammenbringen, physisch zusammenbringen, um zusammen zu feiern. Das heißt jetzt im Sommer, dass man danach noch 2 Stunden grillt und sich eben austauschen kann. Und dieses Zusammenfeiern, diese Begegnung braucht man trotzdem, trotz des Homeoffices. Und auf der anderen Seite, wenn man eben auch viel im Homeoffice ist, kann man aber auch eine virtuelle Verbundenheit schaffen. Also da gibt es auch zahlreiche Beispiele von Organisationen, die eben im Austauschformate virtuelle dann ins Leben gerufen haben, die völlig losgelöst vom Arbeitskontext sind. Da standen dann zusammen, die Führungskraft stand in der Küche, hat gekocht zusammen mit seinen Mitarbeitenden. Also es gibt auch viele Dinge, die man von zu Hause aus machen kann, um eben diesen Austausch zu platzieren. Was eben wichtig ist, sowas muss man planen. Man kann zu Hause nicht darauf hoffen, dass man mal zufällig auf irgendjemanden trifft, dass man schreibt, jemand ruft einen an. Sowas muss wirklich geplant werden, auch von der Führungskraft geplant werden, dass man immer wieder diesen Austausch im Team hat.
Was viel mehr Arbeit im Grunde wirklich oder dann auch wirklich Management, gezieltes Management erfordert, um das in Einklang zu bringen. Du hast jetzt gerade viele schöne Beispiele schon angesprochen und wir haben uns ja kurz mal ausgetauscht und gesagt, uns ist es insbesondere ja wichtig, den Transfer zu schaffen von eben, was passiert in der Wissenschaft, was gibt es für Ansätze schon, was können Organisationen vielleicht lernen, wie können Organisationen auch genau hier ansetzen. Also konkrete Praxisbeispiele, du hast ein paar kleine jetzt schon genannt, aber lass uns doch nochmal da einsteigen, weil dann wird es jetzt wirklich spannend. Was können Organisationen denn wirklich konkret tun, wenn man sich mit diesem Thema jetzt auseinandersetzt und versteht, ja, das ist ein großes Thema, wir sind so, wir werden auch uns nicht mehr verändern, also dahingehend, dass der Weg rückwärts geht, sondern der geht nach vorne, die Veränderung nach vorne. Ja, was sind Beispiele?
Also zum einen, was Organisationen tun sollten, darüber habe ich noch gar nicht groß gesprochen, ist zu Beginn, wenn man überhaupt sich mit dem Thema beschäftigt und loslaufen will, ist erstmal zu analysieren, wie ist denn die Ist-Kultur? Also wie lernt man jetzt? Wie lernt wer jetzt? Wie tauschen wir jetzt Wissen aus? Wie arbeiten wir jetzt zusammen? Zum einen, um eben die Schwachstellen herauszufinden und zu identifizieren, die man dann braucht, um zu wissen, okay, wo setzen wir eigentlich an? Weil, wie wir gerade schon gesehen haben, das ist ein unfassbar großer Bereich Kultur. Und es gibt dann für die Organisation, die muss eher bei der Fehlerkultur ansetzen, die andere muss eher schauen, okay, wie sind die Führungsstile, wie kann man mit dem Team zusammenarbeiten? Also diese Schwachstellen herauszufinden. Das andere ist aber auch mal die Stärken herauszufinden. Also wir hatten es vorhin zum Thema Ängste. Und wenn man sich erstmal damit befasst, bei der Ist-Kultur, bei der Ist-Lernkultur, wo sind eigentlich unsere Stärken, was ist denn gut gelaufen in der Vergangenheit, dann gibt es schon so eine genannte emotionale Sicherheit. Hattest du, glaube ich, auch schon zu Beginn gesagt, diese emotionale Sicherheit, die Mitarbeitende brauchen. Und da gibt es auch ganz tolle Methodiken. Es gibt zum Beispiel Appreciative Inquiry, das ist aus der Literatur eine Methodik, dass man Erfolgsgeschichten entwickelt. Das sind so ein paar Sätze, kann man sich wie eine Schlagzeile irgendwie in einer Zeitung vorstellen, dass als Team sich mal zusammensetzt und schaut, okay, was sind denn unsere Erfolgsgeschichten aus der Vergangenheit? Zum einen, um die Sicherheit zu bekommen, zum anderen zu schauen, auf welchen Stärken können wir denn aufbauen? Man fängt ja nicht bei Null an und sagt, okay, und jetzt bauen wir mal eine Kultur auf. Es gibt ja schon eine Kultur, es gibt ja auch schon wahnsinnig viele potenzielle Stärken, die zum Teil noch gar nicht gehoben wurden, die Potenziale. Das heißt deswegen die Analyse erstmal, wie ist die Gegenwart und von da dann loszustarten, wo wir hinwollen. Und da eben ist dann der Gegenpart, die andere Seite, ein Zielbild zu entwickeln. Mhm. Also auch das, man weiß, wie die Gegenwart dann aussieht, man weiß, wo die Stärken sind, man weiß, wo die Schwächen sind. Da kann man auch nicht einfach losrennen und sagen, okay, jetzt führen wir mal das System ein oder machen wir irgendwie die Methode zum Thema Kommunikation. Man muss unbedingt als Organisation wissen, wo die Reise hingeht. Wo wollen wir in 5 Jahren sein? Wo wollen wir in 10 Jahren sein? Manche nennen es ja auch Visionsentwicklung, Vision. Wir sprechen von Zielbildern, weil es eben ein Bild im Kopf ist. Das entsteht, wenn man so einen Wunschzustand entwickelt, wo wir auch eine eigene Vorgehensweise haben, das partizipativ zu entwickeln. So ein Zielbild sollte ja auch identifizierend sein für die Mitarbeitende. Und man kann sich nicht damit identifizieren, wenn es top-down kommt, okay, die Führungsetage macht mal ein Zielbild und jetzt bitte arbeitet alle darauf hin. Das heißt, es ist wichtig, es gemeinsam mit der Belegschaft zu entwickeln, dass man eben auch weiß, okay, wie soll die Lernkultur später mal aussehen? Wo wollen wir da später hin? Und was da auch in der Praxis man immer wieder merkt, was da sehr wichtig ist, da hat man dann so ein Zielbild, das auch wahnsinnig toll klingt, so ein paar Sätze, das aber sehr, sehr allgemein ist. Es muss ja sehr generisch und allgemein sein, weil es muss sich da jeder wieder drin finden. Aber wenn man dann hingeht und sagt, okay, jeder Mitarbeiter, jetzt arbeite mal darauf hin, dann denkt er sich, okay, wie soll ich das machen auf diese ganz allgemeinen Ziele? Und da gibt es dann eine Methode, die kennen bestimmt schon viele, das ist OKR, Objectives and Key Results, wo wir auch gerade dabei sind, die mit einzuführen. Natürlich alles wieder abgeleitet. Man muss auch schauen, pro Organisation, man kann nicht immer die Methode nach Schema nehmen und direkt da einführen. Sind wir gerade dabei, dass man eben klar definierte Ziele hat, die abgeleitet sind von dem Zielbild, dass man auch als Team weiß, okay, am Ende von den 3 Monaten, am Ende von den 4 Monaten will ich da hinkommen. Und wichtig ist es da, das sind auch wieder so meine Erfahrungen jetzt, die älteren Generationen, neuen Generationen, die eine ganz andere Perspektive drauf haben. Solche Ziele sind nicht in Stein gemeißelt. Das ist immer wichtig. Man kann auch mal Ziele, die nicht ganz erreichbar sind, einfach mal aufstellen und darauf hinarbeiten. Und wichtig ist immer, diese Ziele neu zu bearbeiten. Wir haben da so Reviews, die alle 3 Monate stattfinden im Team, dass man schaut, haben wir die Ziele erreicht? Da wird auch das ganze Psychologische abgefragt. Okay, was hat uns daran gehindert? Wie können wir die Zusammenarbeit besser gestalten, dass wir die Ziele erreichen? Aber das sind eben die zwei Bereiche, die man unbedingt braucht bei dem Thema Lernkultur, den Ist-Zustand und auch dieses Zielbild. Und dann haben die Mitarbeiter was zum Greifen. Mhm. Man weiß, wo man starten kann und vor allem weiß man, wo man hingeht und was auch so Zukunftskompetenzen sind, wo man sich hin entwickeln sollte.
Ja, und lass uns, also wir haben es ja angesprochen, eingebettet ist das Thema Lernkultur bei euch in das ganze Programm, das große Thema Global Upskill oder Upskilling.
Upskill? Global Upskill.
Global Upskill. Mhm. Lass uns doch mal in die Box mal reingucken. An was arbeitet ihr da ganz konkret? Was sind die Themen, die euch da gerade beschäftigen, die dann auch wiederum mit der Wirtschaft gespiegelt werden? Mal kurze Insights.
Also sehr gerne. Konkret arbeiten wir darin. Das Thema Lernkultur, wir haben es ja gerade schon gesehen, ist wahnsinnig viel Theorie und auch viele Aspekte. Und jetzt als Unternehmen weiß man nicht, okay, wie fange ich da an, bis auf diese Ist-Analyse, die ich machen kann, und das Zielbild, wie gehe ich da eigentlich vor? Deswegen sind wir gerade dabei, das gibt es auch schon im klickbaren Prototypen, eine sogenannte Lernkultur-Map zu entwickeln. Das heißt, das kann man sich vorstellen als U-Bahn-Landkarte, die ihre Station hat, die zum Beispiel eine Station, die geht komplett nur um Kommunikation, eine Station umgeht um das Thema Technologien, also auch, wir nennen es noch Lernkultur-Map, aber eigentlich sind alle Bestandteile, alle Themen, die drin sind, die generell mit dem Thema, dass die Organisationen weiterentwickeln müssen, Lernumgebung, Strukturen, Prozesse haben da einen Part, haben da so eine ganze Station. Und bei diesen End- und Anfangspunkten gibt es eben dann kleine Stationen zwischendrin, wie bei Lernkultur ist es zum Beispiel, da steht dann Führung, gibt es dann drin, Konfliktmanagement, Generationsmanagement und diese U-Bahn-Fahrten dort haben eben auch Überschneidungen. Das ist zum einen wichtig, erstmal diese U-Bahn-Landkarte zu haben, dass man sieht, was hat denn miteinander zu tun. Zum Beispiel gibt es dann diesen Überbegriff Austauschformate, was zum einen mit Strukturen und Prozessen zu tun hat, die müssen da eingeführt haben, zum anderen mit dem Thema Kommunikation. Also man sieht da erstmal Schnittstellen zwischen den einzelnen Themen, kann dann einfach mal auf so ein Wort auch draufklicken, da gibt es eine Beschreibung, da wird auch nochmal ein kleiner Text dazu stehen, warum das wichtig ist für die Innovationsfähigkeit von Organisationen. Und das sind aber auch dann auch Methoden und Vorgehensweisen hinterlegt, wie man damit arbeiten kann. Und was da vor allem auch wichtig ist, selbst so eine Lernkultur-Map sieht danach wahnsinnig viel aus. Man weiß nicht, wo man anfangen soll. Und da haben wir einen sogenannten Reflexionsleitfaden vorgelegt, den man ausfüllen kann, ist einfach eine Befragung. Wo man dann die ganzen Zusammenarbeitssachen, Fehlerkultur, Führung, Entwicklungsmöglichkeiten, das alles erstmal beantworten kann. Und dann hat man am Ende ein Ergebnis als Organisation und weiß, okay, da poppt dann aus der Lernkultur-Map ein, zwei Sachen auf und weiß, okay, speziell an dem Punkt kann ich anfangen und muss ich auch anfangen.
Mhm. Das heißt, und diese Map, wenn man sich jetzt mal so anguckt, ist das ja was, was unterhalb so dieser groben oberen Struktur nochmal ausdifferenziert ist und dann wahrscheinlich auch je nach Organisation, je nach Größe auch unterschiedliche Prioritäten nochmal hat oder Ausgestaltungen. Das heißt, das ist jetzt ein Thema, wo wirklich alle Organisationsgrößen auch sich mal anschauen können und sich was rauspicken können, ist auch jetzt schon live. Also da kann man schon drauf gucken, oder?
Live noch nicht, weil wir sind gerade, wie gesagt, dabei, den Prototypen zu erstellen. Okay. Wir haben auch einen Arbeitskreis, mit dem wir uns treffen wollen, der immer wieder auch erweitert wird mit verschiedenen Menschen aus der Wirtschaft, aus der Industrie, da sind Personalentwickler dabei, da sind generell Leute dabei, die sich für das Thema Lernkultur interessieren. Das heißt, wir wollen diese Lernkultur-Map jetzt nicht irgendwie auf den Markt bringen, ohne ein Feedback eingeholt zu haben. Mhm. Wir wollen natürlich auch gemeinsam mit anderen darüber brainstormen, darüber diskutieren, was wirklich wichtig ist. Aber dann ist generell diese Map ist dann für große Konzerne, für KMUs, für Startups, kann für alles sein, wo natürlich sehr allgemeine Lösungen drauf sind. Da würden dann wir ins Spiel kommen, weil wir dann diese allgemeinen Methoden und Vorgehensweisen dann auch speziell auf das Unternehmen anpassen können. Aber diese Map ist erstmal dazu da, dass Unternehmen am Anfang selber damit arbeiten können, um erstmal diesen Überblick zu verschaffen und zu wissen, okay, wo sind die Baustellen, wo muss ich mir vielleicht externe Hilfe einkaufen.
Ah ja, okay, cool. Und das heißt, auf der Website von Global Upskill oder euer Fraunhofer-Programm Global Upskill, dort findet man dann da auch alle Informationen, wenn die dann auch soweit live sind und man kann sich da durchklicken und kommt dann auch direkt zu euch, ne?
Genau, da werden alle Informationen dann veröffentlicht. Wie gesagt, wir sind gerade beim Prototypen, das heißt, jetzt gibt es noch nichts, aber das wird in sehr naher Zukunft, gehen wir damit auch wirklich raus.
Okay, sehr cool. Also von daher, Caro, mir hat es total viel Spaß gemacht, ein schneller Ritt durch unheimlich viele Themen, ein großes Spektrum an Themen von wirklich harter Theorie und Praxis auf der anderen Seite. Erstmal vielen Dank. Jetzt nochmal so zum Ende hin. Ist irgendwas offen geblieben, wo du sagst, Mensch, da hast du noch was im Kopf, was unbedingt noch mit rein müsste in den Podcast? Ansonsten kann ich schon mal sagen, mir hat super viel Spaß gemacht.
Also mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Vielleicht ein Thema noch, fällt mir spontan ein, das wir noch nicht platziert haben, wenn wir noch die Zeit haben.
Ja, haben wir.
Weil wir hatten ja das Thema Führung.
Ja.
Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, ist nochmal anzusprechen, dass nicht nur die Führungskräfte eine Verantwortung haben, sondern auch die Mitarbeiter haben eine Verantwortung. Also das ganze Thema Selbstführung spielt auch eine ganz große Rolle bei der Lernkultur. Und das ist eben, warum spielt es so eine große Rolle? Jeder Mitarbeiter selber hat die Verantwortung, sich weiterzuentwickeln und weiterzukommen. Jeder weiß auch nur selber, wie ist denn mein eigener individueller Lernstil. Manche brauchen es analog, die anderen brauchen es digital. Manche brauchen es unter den Menschen, wie ich zum Beispiel. Manche wollen alleine sein. Also man muss mit in die Verantwortung gehen, um selber sich Lernziele, sehr Lernaktivitäten zu planen. Und da eben ist es wichtig, um da nochmal in die sehr psychologische Richtung zu gehen, sich selber auch zu hinterfragen und das Mindset des Mal zu hinterfragen. Also jeder hat Glaubenssätze, jeder hat Menschenbilder, die ganz unbewusst entstanden sind, die ganz unbewusst auch wirken, also Mechanismen sind, die auch hinderlich sein können, dass ich mich mit anderen austausche, dass ich überhaupt lernen kann. Also angenommen, ich habe den Glaubenssatz und oftmals entstehen diese Glaubenssätze bereits schon in der Kindheit, die dann sich so fest manifestieren, die einen wirklich auswirken in seinem sämtlichen Handeln und Tun. Und angenommen, ich habe den Glaubenssatz, okay, wenn ich Sachen mit anderen teile, dann wird mir was weggenommen. Dann kann ich schlecht Informationen mit anderen Teams teilen. Da kann ich als Führungskraft noch so arg das fordern und fördern. Dann ist man einfach blockiert. Das heißt, man muss solche Glaubenssätze selber hinterfragen. Man muss sich selbst reflektieren, um zu schauen, was ist förderlich und was ist hinderlich für meine eigene Weiterentwicklung. Mhm. Das ist natürlich ein Austausch, kann man mit Experten machen, ein Austausch mit Teamkollegen. Selber, wie schon gesagt, das ist unbewusst, man kommt da selber nicht dran. Wir selber haben dann auch ein paar Tools, ein paar Modelle, die einem helfen, mit zu fragen, um sich dazu reflektieren. Aber das ist auch noch mit der wichtigste Punkt, würde ich sagen, bei dem Thema Lernkultur, diese Selbstverantwortung, diese Selbstführung, weil jeder hat die Verantwortung, auch weiterzukommen und das eben auch zu tun, sich da selber damit zu befassen.
Und wie schätzt du das ein, so jetzt da nochmal durch die Generationen geblickt? Also ist es dann für die Jungen intuitiv einfacher, weil die vielleicht dieses Thema eher so schon kennen, diese Welt schon so kennen und vielleicht für die Älteren schwieriger, oder kann man das pauschal so gar nicht sagen? Ich tue mir tatsächlich auch immer ein bisschen schwer, wenn man generell über Generationen spricht, weil einfach die Menschen so unterschiedlich sind. Also es gibt vielleicht bestimmte Trends und Entwicklungen, wie du es gesagt hast, die sind in unterschiedlichen Welten aufgewachsen und unterschiedlich sozialisiert und haben andere Präferenzen. Aber grundsätzlich tue ich mir immer schwer mit den Unterschieden in den Generationen, weil es da einfach auch solche und solche gibt. Sieht man da was? Kann man da was feststellen, dass es vielleicht bei Älteren schwieriger ist? Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dann der Fall ist, wenn ich halt einfach schon 20, 30 Jahre gearbeitet habe in einem Umfeld, wo das so nie ein Thema war und auf einmal von mir verlangt wird, Mensch, du hast zwar auch eine Verantwortung, du musst selbst auch gucken, was für dich am besten ist, dass das schon schwierig sein kann.
Also muss ich sagen, pauschal kann ich das gar nicht sagen. Ja. Sowohl die ältere Generation als auch jüngere Generation haben gleich viel Probleme, sag ich mal, sich das selbst zu reflektieren. Oftmals spielt es eine Rolle, was für Vorerfahrungen man hat. Hat man zum Beispiel vielleicht sogar privat mal eine Therapie gemacht, dann hat man das gelernt, sich selbst zu reflektieren. Hat man mal ein Coaching gemacht, hat man andere Seminare, sag ich mal, schon belegt, wo man einfach Tools an die Hand bekommen hat, sich zu reflektieren. Das ist eher entscheidend, ob man das kann oder nicht. Das ist ja auch eine Übung. Immer wieder hat man genug Feedback eingeholt. Da ist auch wieder das Thema Feedback. Man braucht Feedback, um sich selber anzuschauen. Wenn ich selber in den Spiegel schaue und schaue, okay, mein eigenes Verhalten erstmal analysieren will, das geht relativ schlecht. Das heißt, man braucht noch den Gegenüber. Und da liegt es einfach daran, was für Vorerfahrungen man hat. Völlig egal, aus welchem Fachbereich, was für ein Alter man hat, was für ein Geschlecht man hat, wie weit man da so ist, die Vorerfahrung oder was man da schon erlebt hat, spielt eine ganz große Rolle.
Ja, also Caro, vielen Dank für die Einblicke. Mir hat es, wie gesagt, wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir auch in den ganzen Themen weiter im Austausch bleiben. Und ich hoffe, dass auch für die, die jetzt da zuhören und zugehört haben, dass da einiges dabei war, was man sich rauspicken kann, wo man mal Impulse bekommt für die eigene Arbeit. Und wenn man vielleicht merkt, ach, da ist ein Thema, das haben die gerade hier besprochen, das finde ich hier auch auf den Seiten, dass man auch direkt auf euch zugehen kann und direkt in den Austausch gehen kann.
Also auch von mir vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich kann da auch nochmal sagen, wir sind da ganz offen. Also wer gerade diesen Podcast hört und denkt, er hat da auch was dazu beizutragen, er findet es interessant, schreibt uns einfach an, wir sind ganz offen, in den Austausch mit euch zu gehen.
Danke, Caro.
Dankeschön.
Ja, danke fürs Reinhören. Die Podcast-Reihe mit mir und dem Fraunhofer IAO umfasst ein paar Bausteine. Wir haben das Global Upskill-Programm in den Fokus genommen, weil ich glaube, dass das Thema Bildung, Qualifizierung, Upskilling aus verschiedensten Perspektiven ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsthema für unsere Volkswirtschaft ist. Und wir haben heute das Thema Lernkultur besprochen. In einer anderen Podcast-Folge sprechen wir über Trends, Technologie und Weiterbildung. Und dann gibt es noch eine extra Folge zum Thema Entrepreneurship und eine Folge, die das ganze Thema einordnet als Intro sozusagen. Das heißt, hört euch ruhig die anderen Folgen auch an rund um Global Upskill. Und jetzt wünsche ich euch noch alles Gute und macht's gut. Bis bald. Hey, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bin ich happy, wenn ihr den Podcast auch abonniert auf Spotify, iTunes, überall, wo man den Podcast hören kann. Schaut auch durchaus mal bei TikTok vorbei oder Instagram vorbei. Ich versuche auch gerade mit Kurzvideos den Podcast zu bewerben und natürlich empfehlt den Podcast weiter an Freunde, Verwandte, Kollegen und alle, die sich für die Themen interessieren. Danke, bis zum nächsten Mal.